Radio Welt. Der Schwerpunkt.
Es gibt Geräusche, die lassen sich nicht abstellen. Es gibt Geräusche, die lassen sich nicht vermeiden. Und es gibt Geräusche, die sind zwar relativ leise, aber nervig. Ob Geräusche als Lärm empfunden werden, und um den geht es heute im Schwerpunkt, das hängt von den Vorlieben, der Verfassung und der Stimmung der Menschen ab. Unsere Ohren sind ständig im Einsatz, selbst wenn wir schlafen. Bewusst wahrnehmen tun wir die Geräusche jedoch erst dann, wenn wir geweckt werden, bei den meisten durch den grässlichen Klang eines Weckers. Karin Göckel mit einem akustischen Spaziergang durch den Alltag.
Mit denen stehe ich jeden Morgen auf. Das sind die Glocken der Friedenskirche in St. Johannes. Das ist ein Stadtteil in Nürnberg im Nordwesten. Und als ich vor 3 Jahren hierher gezogen bin, habe ich nicht gedacht, dass ich mich je daran gewöhnen könnte, dass da jeden Morgen und jeden Abend und jeden Mittag die Glocken läuten. Aber inzwischen, muss ich sagen, würde es mir richtig gehend fehlen, wenn diese Glocken nicht da wären.
Guten Morgen. Themen in dieser halben Stunde, die Wahlen in Russland. Es zeichnet sich also ein deutlicher
Sieg. Ich sitze jetzt hier in meiner Küche. Da frühstücke ich jeden Morgen und lese die Zeitung. Nebenher höre ich Radio. Und weil die Spülmaschine bis oben hin voll war, habe ich die auch noch schnell angemacht, damit sie nicht läuft, während ich weg bin.
Wie lange kommt denn die am Sternstundenstand?
Ich komme gar nicht mehr. Jetzt mal hier eine Frage stellen. Kann ich jetzt mal hier eine Frage stellen und eine Antwort bekommen?
Das war jetzt das Büro des Chefs vom Dienst und des Nachrichtendienstes. Da geht es immer ziemlich laut zu. Ich stehe an der Königstraße in Fürth und bei mir ist Angelika Schäff vom Umweltamt der Stadt Fürth. Sie macht ab und zu Hörspaziergänge durch die Stadt und zeigt dann den Leuten mit einem Messgerät, wie viel Geräusche und wie viel Lärm wir ausgesetzt sind. Jetzt an dieser Königstraße, was messen wir da im Moment?
Im Moment sind wir bei gut 70 dBA bei fließendem Verkehr.
Ist das viel? Ist das wenig?
Ja, das ist schon ganz ordentlich. Also wenn jemand hier wohnt, dann ist es schon anstrengend. Es ist schon Stresszustand für den Hormonhaushalt auf jeden Fall.
Jetzt sind wir in einer Unterführung unter der Königstraße durch. Und ich habe eine Faschingspistole in der Hand. Und jetzt testen wir mal, wie laut das denn hier wird.
Es schlägt bis knapp 90 dBA aus bei einer Tunnelunterführung, die gefliest ist, also eine relativ hohe Reflexion darstellt. Jetzt haben wir eine Schallausbreitung im geöffneten Raum sozusagen, also im Freien, und haben jetzt zwischen 80 und 83 dBA ungefähr.
Das heißt, je enger eine Stadt gebaut ist, je enger eine Straße ist, desto lauter wird ein Geräusch, zum Beispiel von einem Auto.
Genau, Gebäude reflektieren, Tunnel, die reflektieren, alle glatten Flächen reflektieren. Es gibt auch Flächen, die schlucken Schall auf. Das ist wie im Tonstudio, da wo eben keine Flächen Reflektionen erzeugen, breitet sich der Schall dann über die Wiesenfelder aus.
Jetzt ist es 6 Uhr abends und da gehe ich gerne hier an der Pegnitz laufen. So eine knappe Stunde etwa. Es sind natürlich sehr viele Leute unterwegs, die hier auch joggen oder spazieren gehen, den Hund ausführen. Und es führt hier der Ring um Nürnberg herum entlang. Man läuft unter der Brücke durch, sodass es auch hier ziemlich laut ist. Ruhe findet man hier nicht.
Thank you.
Der Streit darüber, welche Musik noch als wohlklingend und welche als Lärm bezeichnet werden kann, der dürfte Generationen vor uns beschäftigt haben und wird auch weitere Generationen nach uns beschäftigen, uns selber und unsere Eltern eingeschlossen. Früher waren es die Gartenfeste, dann die Partykeller, die von der Disco abgelöst wurden. Heutzutage ist es die Anlage im zum Studio umgebauten Kinderzimmer, die für Ärger mit dem Rest der Familie sorgen. Astrid Himberger machte sich auf die Suche nach den Lärmquellen, die für manch einen zum Vergnügen dazugehören.
Es ist Samstagnacht, 12:30. Vor den Diskos in der Kultfabrik in München drängeln sich die Leute. Frage, wie laut sollte Musik sein?
Ja, laut schon, aber nicht zu laut.
Nein, Musik sollte laut sein, damit sie wirkt. Ohne Zweifel.
Also in der Disco muss es laut sein, zu Hause soll es eher leise sein. Also man soll sich noch unterhalten können. Also es soll ein Ort der Kommunikation sein und nicht des Kopfschmerzes.
Auf Konzerten ist lauter.
Ja, es muss schon Dampf dahinter sein.
Michi ist heute Abend der Kassierer im Apartment 11. Frage, versteht er die Leute, die reinkommen?
Meine Frage ist, möchte ich sie verstehen? Na, natürlich versteht jeder.
Auch die Frau in der Garderobe versteht jedes Wort.
Ich arbeite schon fast 4 Jahre an der Garderobe und ist okay. Also merkt man gar nicht mehr.
Die Bedienung hat es da schon schwerer. Frage, versteht sie, was die Leute bestellen?
Manchmal nicht und dann kriegen sie was anderes. Aber die nehmen es trotzdem.
Und die Gäste, was verstehen die?
Wenn zu laut ist, kann ich mich nicht mehr unterhalten. Dann gibt es nur noch hin und her. Was hast du gesagt? Was? Wie laut ist Musik?
Laut, nur laute Musik ist gute Musik.
Noch lauter!
Wie, aber das versteht man ja gar nicht mehr!
Man soll ja nur die schöne Musik hören!
Was?
Man soll ja nur die schöne Musik hören und nicht so gelabert!
Das hört DJ Ali bestimmt gern, denn für ihn ist laute Musik einfach gut, weil sie unter die Haut geht. Frage, ist Musik trotzdem manchmal auch zu laut?
Also wenn man zu laute Musik macht, verscheucht man die Leute. Man kriegt das ab und zu, ich selbst, wenn ich häufig, wenn ich weggehe oder so, muss ich mir die Ohren zuhalten. Wenn die Musik zu laut ist, wie gesagt, verjagt man die Leute damit. Es kommt hier auch vor, dass ich wirklich ab und zu mal sehr, sehr laute Musik laufen habe, aber zu laut ist wirklich schlecht.
Und das gilt nicht nur für die Disco, sagt Ali, sondern auch für andere Freizeitvergnügen mit Sound.
Also Musik muss laut sein. Das kennt man nicht meist, wenn man zum Beispiel ins Kino geht, ja, einen Film anschaut, hat man so ein ganz anderes Erlebnis. Das ist nicht nur, weil die Leinwand groß ist, es ist auch deshalb, weil die Musik oder weil der Sound so laut ist, ja. Das heißt, dieses Gänsehautgefühl, was man im Kino hat, hängt häufig mit dem Sound zusammen, weil die Lautstärke eben so hoch ist, ja.
Die Lautstärke eines Kinofilms hängt von der Art des Films ab. Kinderfilme sind leise, Actionfilme lauter. Stefan Fischer ist Filmvorführer im Royal Kino. Frage, ist Filmmusik manchmal zu laut?
Also man kann es einfach nicht allen Menschen recht machen. Dem einen ist es zu laut, dem anderen ist es zu leise. Und wenn einer rauskommt, dass es ihm zu laut ist, kommt definitiv auch einer raus, dem es zu leise ist. Also man versucht einfach den Mittelweg zu finden, sodass der großen Masse halt angenehm ist im Ohr.
Manchmal weicht Stefan Fischer allerdings ganz bewusst vom Mittelweg ab.
So ein paar Filmverführer, meine Wenigkeit auch. Wenn eben, wie gesagt, bei Jurassic Park jetzt ein Dinosaurier zum Brüllen anfängt, da dreht man halt noch mal ein bisschen nach.
Für alle, denen der fremde Freizeitlärm zu laut ist, die können sich ja ihre eigene Musik machen. Wie diese zwei Disco-Besucher, die keine Lust mehr auf Fragen haben und stattdessen lieber rappen, in wirklich angenehmer Lautstärke.
Der Typ kickt den Shit Double Time, ich komm mit dem Double Rhyme, nenn mich einfach S-M-O-K-E, ich bin am Mikrofon, hau dich K-E, ey, pass auf, wer ist.
Bei solchen Geräuschen merkt man dann doch, dass man langsam älter geworden ist. Astrid Himberger zum Geräuschen der Jugend von heute. Dass Lärm schädlich ist, gehört eher zu den Binsenweisheiten. Bei allzu lauter Berieselung werden Gehörzellen unwiderruflich zerstört. Dabei ist nicht nur unser Ohr betroffen, penetrante Geräusche stressen. Die Leistungsfähigkeit sinkt, der Blutdruck steigt, der Herzinfarkt rückt näher. Einer, der das beruflich erforscht hat, sitzt nun bei mir im Studio, Professor Hugo Fastel von der TU München und Psychoakustiker. Herr Professor, man sagt ja immer so, wir werden heutzutage mit viel mehr Lärm konfrontiert als frühere Generationen. Mit wie viel Lärm müssen denn unsere Ohren heutzutage so fertig werden?
Also das Problem ist, dass die Zahl der Lärmquellen ganz wesentlich zugenommen hat. Man hat zwar einerseits erreicht im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass die einzelnen Geräuschquellen leiser geworden sind. Also Autos oder Flugzeuge sind heutzutage leiser als noch vor 10 oder 20 Jahren. Aber die Anzahl der Ereignisse hat so zugenommen, dass das kein Ausgleich ist. Das heißt, man kann wirklich sagen, wir werden jetzt mehr belärmt als noch vor 10 oder 20 Jahren.
Und was packt so ein Ohr, wie viel Lärm?
Da gibt es ganz unterschiedliche Auswirkungen. Das eine sind Einzelereignisse, sehr, sehr kurze Ereignisse. Es kommt ja wieder Silvester, also diese typischen Silvesterkracher. Da kann mit einem einzigen Ereignis das Hörsystem unwiderruflich zerstört sein. Und wir sind da eher konservativ und wir sagen, das sind mit Spitzenpegeln von 130 dB. Die andere Sache ist, dass die Lärmdosis über lange Zeiten angesammelt wird. Und da gibt es Vorschriften für den Arbeitslärm, dass wenn über einen 8-Stunden-Tag gemittelt 85 dBA überschritten werden, dass dann die Leute Gehörschutz tragen müssen. Und im Arbeitslärm wird es eigentlich sehr, sehr gut eingehalten. Probleme haben wir eher bei der Freizeitbelärmung.
Oder wo ich wohne. Ich meine, ich stelle mir jetzt immer so vor, wenn ich hier in München am Mittleren Ring entlang fahre, da wohnen ja wirklich Leute in unmittelbar Nähe dieser sehr frequentierten Straße. Reagiert das Ohr, wenn es sich jetzt an so einen gewissen Geräuschpegel gewöhnt hat, reagiert das Ohr dann auch auf plötzlich auftretenden Lärm anders?
Also eine Gewöhnung an Lärm gibt es eigentlich nur vordergründig. Da gibt es ja diese berühmten Beispiele, dass jemand, der an einer Eisenbahnstrecke wohnt, zunächst mal die vorbeifahrenden Züge nicht hört. Aber wenn dann ein Zug ausfällt, dann wacht er auf. Das heißt, also eine Gewöhnung an Lärm konnten wir eigentlich nicht feststellen.
Und das kann auch zu Störungen führen?
Das ist so, weil unser Hörsystem einfach ein Empfänger ist für Warnsignale. Und es ist der einzige Rundumempfänger, den wir haben. Beim Auge, da sehen wir nur in Vorwärtsrichtung. Das Hörsystem informiert uns auch über, was hinter uns passiert. Und von der ganzen Entwicklung her ist es so, dass wir getrimmt darauf sind, auf Schalländerungen zu achten.
Wann weiß ich denn, dass ich zum Arzt muss? Oder wie kann ich das feststellen bei mir selber? Die meisten werden diesen Besuch ja ziemlich weit hinausschieben, nach dem Motto, naja, habe ich halt einen Pfropfen im Ohr oder ist ein bisschen verstopft.
Das ist in der Tat ein sehr, sehr großes Problem, dass die meisten Leute viel zu spät ihr Hörsystem überprüfen lassen. Am leichtesten kann man es feststellen, wenn man in einer großen Gesellschaft den Gesprächen nicht mehr folgen kann. Das heißt also, dass man in ruhiger Umgebung eigentlich noch ganz gut hört, zumindest glaubt man das. Aber wenn dann zusätzliche Geräusche sind, Partysituation, dass dann das Hörvermögen wesentlich leidet und dass man den Gesprächen nicht mehr folgen kann. Und spätestens dann sollte man zu einem HNO-Arzt gehen.
Jetzt kann man das natürlich vermeiden, indem man weniger Lärm selber produziert oder weniger Lärm ausgesetzt ist. Der Psychoakustiker, der Professor, wie könnte der sich denn die ideale Welt vorstellen, in dem unser Ohr nicht mehr so belastet wird? Was könnte man da tun?
Also wir alle sind ja auch Verursacher und Betroffene gleichzeitig. Und gerade in unseren Vorlesungen, aber ich nehme das hier auch gern zum Anlass, dafür zu werben, dass wir lärmbewusster werden, dass wir wesentlich weniger Lärm verursachen. Wenn man eben abends heimkommt, dann braucht man die Autotür nicht zuzuschlagen, sondern man kann sie auch leise ins Schloss drücken. Man hat also viele Möglichkeiten, die Lärmbelastung zu reduzieren. Autofahren, wenn eben der Auspuff kaputt ist, lässt man rechtzeitig reparieren. Man fährt in hohen Gängen. Die Drehzahl von einem Auto ist bezüglich der Lärmbelastung ganz entscheidend. Sie können mit einem Mittelklassewagen 50 Kilometer pro Stunde entweder im zweiten oder im dritten und manchmal sogar im vierten Gang fahren. Und je höher Sie den Gang wählen, umso weniger Lärm erzeugen Sie. Und Sie sparen auch noch Treibstoff.
Und die permanente Berieselung mit Musik zurzeit in den Kaufhäusern?
Das ist insbesondere ein Problem für die Leute, die dort tätig sind. Und wir von der Wissenschaft können dagegen natürlich nichts machen, Aber es gibt Untersuchungen von unseren Kolleginnen von der Soziologie, die sagen, das würde wohl das Kaufverhalten der Kunden steigern. Für die Verkäuferinnen und Verkäufer ist sicher eine große Belastung.
Ja, ich weiß nicht, Herr Professor, beim 25. alle Jahre wieder, ob ich da noch kauflustig bin. Aber danke für die Informationen, Professor Hugo Fastel von der TU München und Psychoakustika. Ohrenstöpsel. Dieser Geheimtipp kommt immer, wenn sich irgendjemand von Geräuschen belästigt fühlt. Ein Tipp für die, die an einer belebten Kreuzung wohnen oder deren Partner sich auch durch heftiges Rütteln nicht vom Schnarchen abhalten lässt. Doch es ist schlecht vorstellbar, dass ein ganzes Volk mit Ohrenstöpseln herumläuft, nur weil die Lärmquellen nicht in den Griff zu kriegen sind. Die moderne Technik sollte es möglich machen, Geräusche auf das ertragbare Dezibelmaß zu bringen. Dirk Filzmaier hörte sich buchstäblich um.
70 bis 80 Dezibel A. So laut ist der Verkehr an einer großen Durchgangsstraße in der Stadt. Ein Lärmpegel, der auf Dauer ernsthaft krank machen kann. Schon ab 65 Dezibel Dauerbelastung soll Lärm schädlich sein. Kein Wunder, dass sich auch das Bayerische Landesamt für Umweltschutz für Lärm interessiert. Gerade im Straßenverkehr ist einiges zu tun, sagte Rainer Kühne, zuständig für Verkehrslärmminderung.
Die Fahrzeuge sind zwar wirklich leiser geworden, die sind aber insbesondere innen leiser geworden. Im Außenbereich hat man diesen Effekt spürt man den nicht so. Leiser geworden sind die Motoren, sind die Getriebe, die Auspuffanlagen, aber das Rollgeräusch ist in etwa gleich geblieben in den letzten 30 Jahren. Hier haben wir aber noch ein immenses Potenzial festgestellt. Das liegt etwa bei 10 dB.
Das Rollgeräusch entsteht vor allem, wenn Luft im Reifenprofil zwischen Fahrbahn und Reifen zusammengepresst wird und sich dann knallartig wieder entspannt, wenn dieser Teil der Reifenfläche keinen Kontakt mehr mit der Fahrbahn hat. Viele kleine Löcher im Belag könnten verhindern, dass die Luft zwischen Reifen und Straße komprimiert wird, weil die Luft einfach in die Straße hineingedrückt wird. Der Effekt: Eine Straße wird deutlich leiser, wie Thomas Beckenbauer, Messtechnikingenieur beim schalltechnischen Beratungsbüro Müller BBM festgestellt hat. Er hat mit seinen Mikrofonen eine Versuchsstrecke in Augsburg abgehört, die einen neuen Spezialasphalt mit klitzekleinen Schallporen hat. Ein Teil des Lärms verläuft sich gewissermaßen im Höhlensystem des Straßenbelages.
Was hörbar wird, ist zum einen eine deutliche Lautstärkeverminderung und zum anderen aber auch eine Veränderung der Klangfarbe.
Lärmvermeidung, anstatt ihn überhaupt erst entstehen zu lassen. Das kostet allerdings Geld. Der Belag ist dreimal so teuer wie eine normale Straßenoberfläche und sie muss sehr sorgfältig behandelt werden, weil die Schallporen sonst schnell verstopfen. Die Straßenbauämter in den Gemeinden sind deswegen eher skeptisch, ob es weitere Strecken geben wird. Deswegen scheint es sich zu lohnen, über weitere Alternativen nachzudenken, zum Beispiel Antischall. Wenn sich Lärm schon nicht verhindern lässt, dann soll er wenigstens vernichtet werden. Daran arbeitet zumindest der Wuppertaler Professor für Elektroakustik Detlef Krahe. Er nimmt mit einem Mikrofon den Krach auf und macht mit einem Lautsprecher gleich dahinter Gegenkrach. Im optimalen Fall löscht sich das dann gegenseitig aus.
Ja, eigentlich ist es eigentlich noch bildhafter. Druck ist ja letztendlich eine Kraft und da sind zwei Kräfte, die gegeneinander wirken. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, der eine, der drückt dagegen und der andere, ja wie beim Fingerhakeln könnte man schon sagen, dann heben sich die beiden Kräfte auf, wenn sie genau gleich sind und es bewegt sich nichts. Und wenn sich die Luftteilchen nicht bewegen, dann wird auch kein Schall transportiert.
Besonders anwenderfreundlich sind die Versuchsaufbauten allerdings noch nicht. Wer sich den Lärm mit Antischall vom Leib halten will, muss sich hinter Lautsprechern verstecken. Der Effekt ist dabei erstaunlich. Der Lärm nimmt um rund 15 Dezibel ab, ungefähr dem Unterschied zwischen einer großen Durchgangsstraße und einer Tempo-30-Zone. Kaufen kann man so komplizierte Anwendungen sicher noch lange nicht. Kein Mensch will sein Haus hinter Antischall-Lautsprechern verstecken müssen. Im Kleinen funktioniert das aber schon ganz gut. Gegenschallkopfhörer gibt es für laute Arbeitsplätze, wie die Pilotenkanzel eines Hubschraubers schon länger. Da muss ja nur das Ohr mit kleinen Lautsprechern umringt werden. Allerdings gibt es wohl Menschen, die gar nicht wirklich für leise Umgebungen geeignet sind. Die Anwohner der Augsburger Teststrecke mit dem leise Asphalt maulen jetzt, dass sie plötzlich ihre Wohnungsnachbarn hören.
Dirk Filzmaier zum Thema Lärm, wie man ihn vermeiden kann. Und das war auch unser Schwerpunkt heute in der Radiowelt. Morgen gibt's mehr Informationen zum Thema Information.